ARD.
Putin hat Maximalziele, von denen er nicht abweichen muss. Trump hat sich maßlos selbst überschätzt und Putin wie immer unterschätzt. So kann Putin seine gnadenlose Strategie weiterer Landraub und vor allen Dingen Vernichtung der zivilen Existenz weiter fortsetzen.
Deutliche Worte des CDU-Wehrexperten Roderich Kiesewetter in der ARD. Erst ein von US-Präsident Trump groß angekündigter Gipfel mit dem russischen Präsidenten Putin in naher Zukunft. Und dann doch nicht und jetzt doch vielleicht?
210 Milliarden Euro. So viel Geld ist laut EU-Kommission aus Russland in der EU eingefroren. Ob ein Teil davon für die Ukraine ausgegeben werden soll, darüber beraten morgen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel.
Es hat wieder Tote bei russischen Angriffen im Raum Kiew gegeben.
Und wir blicken in den Nahen Osten. US-Vize Vance ist mit Israels Premierminister Netanyahu vor die Presse getreten. Hallo, ich bin Michael Kück aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 22. Oktober um 16 Uhr. Ja, Michael, wie steht's um den zunächst so groß angekündigten Gipfel des amerikanischen und des russischen Präsidenten?
Tja, ich denke, dass man da leider so ziemlich mit so allem rechnen muss. Trump ist und bleibt sprunghaft in seinem Vorgehen. Das musste ja auch der ukrainische Präsident Zelensky erfahren, der erneut in Washington von Trump entsprechend mit der russischen Erzählung der Kriegsgeschichte konfrontiert wurde. Ja, der kann einem wirklich auch deshalb, denke ich mal, ein bisschen leid tun, weil er ja offensichtlich nie so richtig weiß, welche Meinung zum Krieg in der Ukraine ihm US-Präsident Trump präsentieren wird. Und Trump hatte jetzt ja überraschend erklärt, er möchte kein sinnloses Treffen mit Putin. Das wäre Zeitverschwendung.
Ist damit dann der groß angekündigte Gipfel vom Tisch, oder?
Ja, danach sieht es auch nicht so richtig aus. Interessant ist, dass der Kreml bei der Frage nach einem schnellen Treffen zunächst ja auf die Bremse getreten hat. Sprecher Peskow hat gesagt, das geht nicht so schnell, das muss alles sauber und vernünftig vorbereitet werden. Das brauche eben Zeit. Und nun könnte man ja sagen, Zeit hat man mit Blick auf die täglichen Toten eben gerade nicht. Aber Russland, das kennen wir schon, spielt auf Zeit. Sie haben es ganz einfach nicht eilig und dieser Linie ist Trump nun offenbar gefolgt. Aber so heißt es, vom Tisch ist das Treffen nicht.
Woran machst du das fest?
Ja, zumindest beteuern alle Seiten, also die USA und auch Russland, dass daran weitergearbeitet wird. Der Prozess sei eben schwierig, es brauche Zeit, das wurde heute auch nochmal wiederholt. Und auch Ungarns Präsident Orbán, das Treffen soll ja in Budapest stattfinden, meldete, dass seine Regierung die Planungen für einen Gipfel fortsetzt und man weiter damit rechnet.
Nicht eingeladen zu so einem Gipfel wären mal wieder die Europäer, obwohl es um Europa geht und der Krieg in Europa tobt und auch der ukrainische Präsident Zelensky darf nicht kommen. Wie steht er dazu?
Ja, wir hatten das ja eben schon kurz, als ich sagte, der kann einem manchmal wirklich mehr als leid tun. Er muss sich das alles aus einer gewissen Ferne angucken und darf Trump ja nun nicht endgültig verprellen. Seine Theorie ist, solange es keinen wirklichen Druck auf Putin gibt, wird der weitermachen. Die reichweitenstarken Raketen, die die USA zunächst noch der Ukraine versprochen hatten, die hätten Putin vielleicht bewogen, irgendwie zu handeln. Aber nachdem das jetzt erstmal vom Tisch ist, gibt es da wenig Gründe. So zumindest deutet es Zelensky. Und auch da hat der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter im Morgenmagazin klare Worte gefunden und er hat auch eine klare Forderung.
Das Entscheidende ist, dass wir Europäer jetzt eintreten, weil Trump die Seiten gewechselt hat. Trump unterstützt nicht die Ukraine, auch nicht die EU. Er gehört zum Team Multipolarität und sieht sich auf einer Augenhöhe mit Putin und mit Xi Jinping in China. Das heißt, wir Europäer müssen mehr tun. Da reicht es nicht, eingefrorene Gelder freizugeben.
Eingefrorene Gelder freigeben? Was meint Roderich Kiesewetter damit?
Ja, er meint damit den EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel morgen. Dort liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, Russland stärker unter Druck zu setzen. So formuliert es EU-Ratspräsident Costa. Konkret geht es um die unglaubliche Gesamtsumme von etwa 210 Milliarden Euro. Das ist das russische Vermögen, das im Moment in der EU eingefroren ist. Die Zinsen aus diesem Geld werden ja bereits zur Unterstützung der Ukraine genutzt. Und nun also gibt es den Plan, auch an das Geld oder zumindest einen Teil davon zu gehen und damit Kiew zu unterstützen. Die Bundesregierung, die ist im Wesentlichen dafür, andere sind da skeptisch, berichtet aus Brüssel vor dem Gipfel morgen Thomas Spiekhofen.
Die Idee klingt für viele verlockend. Nehmen wir doch die eingefrorenen russischen Milliarden und geben sie der Ukraine. Russland ist schließlich verantwortlich für die Zerstörungen und wir können das ja später mit Reparationszahlungen verrechnen. Das ist Russlands Krieg, sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und Russland sollte dafür auch zahlen, nicht nur die europäischen Steuerzahler.
It should not only be European taxpayers who bear the brunt of this. This is Russia's war and it is Russia that should pay.
Um 140 Milliarden Euro geht es, die die Europäer aus den eingefrorenen russischen Vermögen nehmen wollen. Das Geld liegt zurzeit quasi in bar beim belgischen Vermögensverwalter Euroclear, eingefroren durch die Sanktionen der EU. Diese 140 Milliarden sollen auf einem technisch komplizierten Weg als zinsloser Kredit an die Ukraine gehen. Zurückzahlen soll sie das dann mit den Reparationszahlungen Russlands nach einem Ende des Krieges. Aber das wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel, was ist, wenn es nicht zu Reparationszahlungen kommt? Und das Geld gehört unbestritten dem russischen Staat. Welches finanzpolitische Signal geht davon aus, wenn man es trotzdem nimmt? Fühlen sich andere weltweit ermutigt, sowas dann auch zu tun? Und was könnte das für den Euro und den Finanzplatz Europa bedeuten? Luxemburgs Regierungschef Luc Frieden warnt vor voreiligen Schritten.
Alle Vorschläge sind willkommen, aber wir müssen zuerst sicherstellen, dass das auch in der Praxis funktioniert und wer am Ende des Tages die Verantwortung dafür trägt.
Wir allein können es jedenfalls nicht sein, sagt Bart De Wever, der belgische Regierungschef. In seiner Hauptstadt Brüssel sitzt Euroclear. Wir sind da in rechtlich völlig unbekannten Gewässern unterwegs, gibt De Wever zu bedenken, mindestens.
The least you can say is we're sailing in totally uncharted waters.
Das Risiko gehe weit über die 140 Milliarden hinaus, sagte Wever.
If we go in uncharted waters, we might be liable for interests.
Wir könnten dafür Zinsen herangezogen werden, für andere Schäden. Wir könnten da noch viele, viele Jahre mit zu tun haben. Deshalb muss jeder von uns, je nach Größe, dafür gerade stehen können, wenn das schief geht. Moskau, fügt De Wever hinzu, drohe Belgien bereits damit, dass es die Konsequenzen für alle Ewigkeiten zu spüren bekommen werde. Der Chef von Euroclear lebe schon unter Personenschutz. Die Bundesregierung zögerte lange, bekennt sich nun aber zu dem Vorhaben. Damit könne man die militärische Widerstandsfähigkeit der Ukraine über Jahre hinweg sichern, verspricht Bundeskanzler Friedrich Merz.
Wir wollen das nicht tun, um den Krieg zu verlängern. Wir wollen das tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.
Der Vorteil des Plans liegt auf der Hand. Die Kassen der nationalen Haushalte würden geschont, ebenso die gemeinsamen in der EU. Und die Ukraine hätte eine gewisse Planungssicherheit. Angesichts der Risiken ist es aber ungewiss, ob sich die 27 Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel tatsächlich schon darauf einigen können.
Also noch viele Fragen offen vor dem Gipfel morgen. Zumindest nach einem geschlossenen Signal in Richtung Moskau sieht das ja nicht aus.
Das stimmt. Interessant ist aber, dass die Slowakei nun angekündigt hat, nicht weiter Sanktionspakete gegen Russland abzulehnen. Dafür soll es natürlich auch was geben. Klar, die EU hat wohl Unterstützung für die Slowakei mit Blick auf die dort explodierenden Energiepreise zugesagt. Ja, so wie es dann eben so häufig in der Politik läuft.
Dann springen wir von Brüssel doch noch mal kurz in die Ukraine. Dass der Krieg weiter tobt mit voller Härte ist bekannt. Aber gerade in den vergangenen Stunden hat es wieder viele Opfer gegeben.
Ja, wir können das nicht unabhängig überprüfen, aber nach ukrainischen Angaben hat Russland mit über 400 Drohnen und fast 30 Raketen in den vergangenen Stunden die Ukraine angegriffen. Das Ziel war offenbar unter anderem wieder Energieanlagen zu treffen. Entsprechend ist in weiten Teilen der Ukraine auch der Strom ausgefallen, ebenso die Wasserversorgung in zumindest einigen Regionen. Bis hinein in den äußersten Südwesten des Landes gab es Angriffe. Auch ein Kindergarten im nordöstlichen Kharkiv soll am Morgen von einer Drohne beschossen worden sein. Dort war daraufhin ein Feuer ausgebrochen.
Wie viele Opfer hat das diesmal gefordert?
Also aus der Hauptstadt Kiew wird von mindestens 6 Toten berichtet, darunter auch mindestens 2 Kinder. 2 der erwachsenen Opfer konnten sich offenbar nicht mehr rechtzeitig aus den höheren Stockwerken ihres brennenden Hochhauses retten. Auch aus Russland wurden Drohnenattacken gemeldet. Über Schäden, Tote oder Verletzte haben wir da allerdings keine Angaben.
Über ein Thema wollte ich unbedingt noch mit dir sprechen, das wir hier im Podcast noch gar nicht hatten. Es hat ja in Washington einen kleinen Vorfall gegeben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, hat sich, man könnte jetzt sagen, in bester Manier ihres Chefs ein ziemliches Ding geleistet. Wir wissen ja, dass Trump Kritik an seinen Handlungen nicht ertragen kann und unliebsamen Journalisten entweder die Meinung geigt oder sie gleich ganz ausschließt. Aber jetzt hat Leavitt auf Nachfrage eines Journalisten doch eine ziemlich unfassbare Antwort gegeben.
Deine Mutter, hat sie gesagt bzw. geschrieben, deine Mutter. Als Antwort auf die Frage eines Reporters, wer denn Budapest als möglichen Ort der Trump-Putin-Verhandlungen ausgesucht habe, Ja, und ich sag mal, vor dem Hintergrund der politischen Brisanz des Themas kann man da wohl nur von, ja, ganz deutlich von einer Entgleisung sprechen.
Sie hat dann ja nochmal nachgelegt, ne?
Allerdings, der Journalist hat dann nachgefragt, ob sie das eigentlich lustig findet, das zu antworten, und daraufhin wurde er beleidigt. Sie finde es lustig, so Levitt daraufhin, dass er sich überhaupt als Journalist bezeichnen würde und ihn dann noch als einen linken Hetzer bezeichnet. Wörtlich hat sie geschrieben, hör auf, mir deine unaufrichtigen, voreingenommenen und bescheuerten Fragen zu schicken. Die HuffPost, für die der Mann arbeitet, reagierte ebenfalls kühl, daraufhin kann man sagen, und kündigte an, trotz der, Zitat, Schulhofbeleidigungen weiterhin kritisch berichten zu wollen.
Dann lass uns jetzt in den Nahen Osten schauen. US-Vize Vance ist ja gerade in Israel. Er will sich da nach eigenen Angaben persönlich ein Bild von der Lage vor Ort machen. Und er ist am Mittag mit Israels Premier Netanyahu vor die Presse getreten. Vance ist optimistisch, sieht aber noch viel Arbeit im Nahen Osten auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden vor sich.
A lot of our Israeli friends working together with a lot of Americans to actually build a reconstruction in Gaza. It's not easy. I never said it was easy. But what I am is optimistic that the ceasefire is going to hold and that we can actually build a better future in the entire Middle East.
Also, Amerikaner und Israelis würden gut zusammenarbeiten und einen Plan zum Wiederaufbau Gazas erstellen. Das sei nicht leicht und das habe er auch nie gesagt. Aber, so Vance weiter, er sei optimistisch, dass die Waffenruhe hält und man zufrieden im Nahen Osten kommen könne.
Direkt vor diesem Treffen hatte die Hamas ja weitere tote Geiseln übergeben, ne?
Ja, ganz genau. Die Leichen von zwei Männern wurden an Israel übergeben. Einer davon war zum Todeszeitpunkt bereits 85 Jahre alt, hieß es. Ja, und damit die wohl älteste Geisel, die in der Hand der Hamas war. Was die weiteren Geiseln betrifft, die Rede ist noch von 13 Leichen, da hat Vance heute nochmal erneut um Geduld gebeten. Einige der Opfer seien unter den Trümmern begraben, sagte Vance. Und auch Israel hat die Leichen von Palästinensern übergeben, 30 an der Zahl. Denn der Deal in diesem Waffenruheabkommen ist ja, für jede tote israelische Geisel gibt es im Gegenzug 15 palästinensische Leichen, die an die Hinterbliebenen im Gazastreifen dann übergeben werden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Michael Kück aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Interesse und schönen Abend.